Herzlich willkommen bei Tonritas Kessel, dem Podcast rund um heimische Magie, Hexen, Zaunreiten, Runenzauber und nordischen Schamanismus. Mein Name ist Annette Baumgarten, ich bin Autorin, Hexe, Wölver und Zauberwirkerin. Seit vielen Jahren unterrichte ich in Präsenz und online die schamanisch-magischen Wege Europas. Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen zu helfen, ihre eigene spirituelle Verbindung zu entdecken und ihre Bestimmung zu finden, verwurzelt im Hier und Jetzt, in der Welt, die uns alle umgibt. Auch in der heutigen Folge wird es wieder um die Rauhnächte gehen, und zwar heute um den Mythos von der wilden Jagd. Ein in ganz Europa verbreiteter Mythos über die dunkle Winterzeit und in vielen Regionen besonders über die Rauhnachtszeit ist der von der wilden Jagd. Es haben sich über die Jahrhunderte und vielleicht sogar noch länger zahlreiche regionale Varianten über diesen Mythos ausgebildet. Der Kern dieser Erzählung ist, dass während der Rauhnächte eine wilde Meute aus Geistern, Göttern, Verstorbenen, Naturwesen durchs Land streift. Die wilde Jagd ist dabei ein Zug von wilden, übernatürlichen Jägern oder auch Kämpfern, manchmal spricht man auch vom wütenden Heer, die über den Himmel und durch die dunkle Nacht ziehen. Oft sind Tiere, besonders Hunde, aber auch nächtliche Raubvögel ein Teil des lauten und unheimlichen Treibens, genau wie Pferde oder Katzen. Die regionalen Unterschiede sind zum Teil sehr groß. In Skandinavien ist der Zug auch als Odinsjagd, oder als Åsgareja, was so viel heißt wie Asgardzug, bekannt. Meine Aussprache von Åsgareja ist vermutlich etwas fragwürdig. Ich spreche nämlich gar kein Norwegisch, also ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Auch im deutschsprachigen Raum findet man aber den Bezug zu Odin oder Woden in den Erzählungen zur wilden Jagd. Dies könnte man so auslegen, dass sich im Mythos der wilden Jagd älteres, vorchristliches und im Kern heidnisches Brauchtum zeigt. Wie schon erwähnt, unterscheiden die regionalen Sagen sich in den Einzelheiten stark. Die wilde Jagd wird vielerorts von einem Mann angeführt, der Ähnlichkeit mit Woden oder Odin hat, und manchmal stattdessen auch von einer Frau, die Ähnlichkeit mit heidnischen Göttinnen hat, wie zum Beispiel mit Frau Holle, Hulda, Frigg, Frija. In einigen Erzählungen reitet ein einzelner Jäger dem wilden Treiben voran und warnt die Menschen, dem Zug aus dem Weg zu bleiben, damit sie ihn weder stören noch selbst dabei zu Schaden kommen. Darin wird schon deutlich, dass es nicht um eine Jagd auf Lebende oder Unbeteiligte geht. Dennoch können diese dabei zu Schaden kommen, sollten sie der wilden Jagd in den Weg geraten. Manchmal heißt es, dass die wilde Jagd die Seelen der in diesem Jahr Verstorbenen abholt und hinüber ins Jenseits bringt. Der nordische Gott Odin, Woden, gilt in den Mythen als Gott der Verstorbenen, aber auch als Gott des Zaubers und der Magie. Und dies gilt ebenso für die verschiedenen Göttinnen, die mit der wilden Jagd und verwandten Geisterzügen assoziiert werden. Auch sie sind bekannt als Seelengeleiterinnen, Schwellenhüterinnen und Lehrerinnen des Zaubers. Im Volksglauben wird mancherorts erzählt, dass man während der Rauhnachtszeit keine Wäsche waschen und aufhängen darf, dass sich die wilde Jagd darin verfangen könnte, was Unglück heraufbeschwören würde. Ein weiteres Überbleibsel heidnischer Vorstellungen zur wilden Jagd könnte das vor allem im Alpenraum verbreitete Perchtenlaufen sein. Hierbei handelt es sich um lärmende, wilde Umzüge von Masken und Kostümträgern, die als Perchten bezeichnet werden. Dabei gibt es Schönperchten, die tagsüber kommen und Glück und Segen wünschen, und die rauen Schierperchten, die mit viel Lärm, Ruten und allerlei wildem Brauch nachts und während der Dunkelheit kommen. Schier kommt aus dem Oberdeutschen und bedeutet so viel wie hässlich, schlimm, böse. Manchmal heißt es, sie überwachen dabei, ob die Ernährungs- und Sauberkeits- und Arbeitsvorschriften für die Rauhnächte oder für die Winterzeit eingehalten werden. Das tatsächliche Alter dieses Brauchtums ist ein bisschen umstritten. Die Perchten stehen in einem deutlichen Zusammenhang mit der Sagengestalt der Perchter, die selbst wiederum eine alpenländische Mischung aus keltischen Vorstellungen mit der germanischen Göttin Frija oder Frigg, der Frau von Woden bzw. Odin, sein könnte. Der Name Percht geht möglicherweise auf das althochdeutsche Perat für hell, glänzend zurück und bedeutet demnach die Glänzende. Manche glauben auch an eine Herkunft aus dem Keltischen. Verschiedenes aus den Sagen um die Perchter ähnelt den Hollesagen. In Gebieten, in denen man die Percht kennt, sind meist keine Frau Hollesagen bekannt und andersherum. Beide, Holle und Percht, bestrafen in ihren Sagen die Faulen, belohnen die Fleißigen und gelten als Schutzpatronin der Spinnerinnen. Die vielen Ähnlichkeiten lassen darauf schließen, dass Percht und Holle ähnliche Ursprünge haben. Eine von der Germanistin Erika Timm entwickelte Theorie erklärt die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede so. In den Alpenraum einwandernde germanische Gruppen brachten eine Göttin mit, die schon der heute bekannten Frau Holle ähnelte und sich dort mit den Vorstellungen und dem Brauchtum der Alteinwohner der Alpen vermischte. Doch jetzt zurück zur eigentlichen wilden Jagd in den Rauhnächten. Diese ist sicher nicht nur ein Märchen, sondern auch eine jahreszeitliche Erzählung und mythische Beschreibung dessen, was gerade in der Natur zu beobachten ist. Es ist ein Spiegel des tatsächlichen Geschehens. Götter und Märchenfiguren wie Holle und der Wode waren nicht nur mit Verstorbenen verbunden, sondern auch mit dem Wetter selbst, mit Sturm, Wind und Schnee. Die Vorstellung von wilden Jagden und wütenden Geisterheeren, die über den Himmel ziehen, wird verstärkt durch die häufigen Stürme und die Dunkelheit dieser Jahreszeit. Dräuende Wolkenberge, die in Grau und Lila Tönen über den Himmel rasen, und auch der Schaden, den solche Winterstürme anrichten können, verstärken die Sorge vor der wilden Jagd und das innere Bild der Bedrohung durch wütende Wind- und Sturmgeister. Gleichzeitig gibt es im Volksbrauchtum die Idee, dass diese Stürme und Winde und auch die wilde Jagd selbst nicht nur gefährlich werden können für Unachtsame, sondern auch, dass sie Altes, Überkommenes, Verbrauchtes mitnehmen. Die wilde Jagd hat also auch eine reinigende und schützende Komponente. Sie ebnet den Weg für Fruchtbarkeit, für gute Ernte und Frieden im kommenden Jahr. In manchen der Geschichten um die wilde Jagd bringen die Jäger sogar Geschenke zu armen Witwen oder hungernden Kindern. Auch Mut und Aufrichtigkeit werden in einigen der Erzählungen um die wilde Jagd belohnt. Neben der wilden, windigen und lauten Jagd oder dem wütenden Heer gibt es auch die leisen Geisterzüge. Deren Erzählungen mischten sich vielerorts mit den aufregenderen Geschichten zur wilden Jagd. Und auch diese leiseren Geister- oder Totenzüge konnten ganz unterschiedlicher Natur sein. So gab es düstere und unheimliche Totenzüge, die manche auch als ungünstiges Omen deuteten, aber auch beinahe feenhafte Züge von Geisterwesen oder Verstorbenen, die Glück und Segen in die Häuser brachten. Für diese glücksbringenden Züge stellte man auch Brot, andere Speisen oder Bier über Nacht auf den Tisch oder sogar gleich ganz nach draußen. Dieser Brauch des Tischdeckens gehört in vielen Gegenden auch zum Brauch für den Zug von Frau Holle gegen Ende der Rauhnächte, um für Fruchtbarkeit, besonders in den Obstgärten, zu sorgen. Und es ist auch interessant, dass auch im heutigen, ganz modernen, ganz amerikanischen, Hollywood-artigen Brauchtum es immer noch üblich ist, für die Geister, für Santa Claus oder für den Weihnachtsmann Kekse und Milch hinauszustellen. Das ist natürlich nicht dasselbe, aber es ist ein interessanter Anklang an diesen alten Brauch, für die Geister den Tisch zu decken. Manche dieser überlieferten Züge sollen bei überirdisch schöner Musik durch die Stille der Nacht gezogen sein, und andere sollen Gebete oder sogar Zauber gemurmelt haben. Doch egal, welche Überlieferung nun regional die stärkere ist, bei jedem dieser Züge galt es als ratsam, den Weg freizuräumen und Wäsche und Wäscheleinen abzuhängen. Werkzeuge und Ähnliches nicht im Hof herumliegen zu lassen, damit die Geisterzüge sich nicht darin verfangen konnten, nicht darüber stolperten, und ihnen ganz allgemein nicht nächtens im Weg herumzustehen. In manchen Schriften aus dem 15. und 16. Jahrhundert wird davon erzählt, dass man während der Rauhnächte im Winter überhaupt oder zur Weihnachtszeit Tannengrün, Stechpalm, Wacholderzweige und Ähnliches als Schmuck in die Stuben und Häuser holte, um hindurchziehende Geisterzüge zu erfreuen. Mal waren es die Züge der Percht oder wie zum Beispiel in Ostpreußen die Züge der einkehrenden Toten, die man damit ehren wollte. Manchmal liest man, dass dieser Schmuck vor allem als Schutz vor der wilden Jagd und vor ihren Geistern gedacht war. Doch manche Forscher glauben, dass sie als Lebensrouten und als Symbol der Wiedergeburt und des Sommers im Winter gedacht waren. Sie sollten die Geister, Götter und Ahnen erfreuen, sie erquicken und erfrischen, genau wie die Verstorbenen und die Naturgeister, von denen man dachte, dass sie im Winter in die Häuser einkehren würden. Besonders die vorbereitenden Tätigkeiten zu den Rauhnächten sollen dafür sorgen, dass die verschiedenen Geisterzüge ungehindert überall durchziehen können. Einerseits, um geistige Ordnung zu bringen, so nehmen sie die bereits Verstorbenen mit oder sammeln schädliche Geister ein, aber sie bringen eben auch Fruchtbarkeit, Segen und manchmal sogar Geschenke. Und daraus erklärt sich auch, dass dies für uns eine gute Zeit ist, um für innere Ordnung zu sorgen. In den Wochen vor den Rauhnächten schaffen wir, so gut es eben geht, Ordnung im Außen. Wir schließen ab, was abzuschließen ist, räumen auf und machen Platz, um dann in dieser besonderen Zeit der Rauhnächte auch Ordnung im Innen schaffen zu können. Es ist viel leichter, sich selbst zu sortieren, wenn wir nicht abgelenkt werden vom Chaos des Alltags. Vielleicht sind also die Schutzhandlungen vor und während der Rauhnächte nicht so sehr Abwehrmaßnahmen gegen drohende Gefahren, sondern auch eine Einladung an Frieden und gute Ernte. Auch das Räuchern, das heute vielerorts vor allem als Abwehr und als Mittel zur energetischen Reinigung verstanden wird, kann genauso ursprünglich ein Akt des Anziehens und des Lockens durch gute und angenehme Düfte gewesen sein. Vielleicht wollte man in dieser Zeit ursprünglich und bevor die neue Religion alles veränderte, die Geister gar nicht abwehren und vertreiben, sondern sie vielmehr erfreuen, sich mit ihnen versöhnen, sie erfrischen, sie um ihren Segen für das kommende Jahr bitten, sie bei ihrer Aufgabe unterstützen. Vielleicht wollte man auch die Verstorbenen freundlich und wohlmeinend verabschieden, ihrer noch einmal gedenken, bevor das neue Jahr und der neue Zyklus beginnt. Vielleicht dienten Rauch, Licht und Feuerbräuche rund um die Rauhnächte gleichermaßen der Abwehr von Kälte, Dunkelheit und Schaden, aber eben auch der Anziehung und der Einladung von Glück und Segen. In meiner eigenen spirituellen Praxis habe ich über die Jahre gelernt, dass es für mich viel kraftvoller ist, Segen, Wohlstand, Gesundheit und Glück anzuziehen, als Schädliches oder manchmal auch nur vermeintlich Schädliches fortzuschicken und zu verbannen. Es ist viel leichter, sich mit hilfreichen, mitfühlenden und stärkenden Kräften zu verbinden, als beständig einen Abwehrkampf zu führen. Das eine erschöpft auf Dauer und das andere stärkt unser Licht, unser Herz, unser Gefühl. Es ist umso vieles erfüllender und herzwärmender, sich auf das zu konzentrieren, was gut war und was gut werden soll. Ich liebe den Segensspruch aus dem Altnordischen für gute Ernte und Frieden, til ars og frida, der im Grunde bedeutet, mögen unsere Bemühungen und Anstrengungen von Erfolg und Frieden gekrönt werden. Möge alles, was wir tun und was geschieht, sich zum Besten wenden. Gerade in der letzten Zeit ist mir dieses Thema verstärkt wieder in den Sinn gekommen. Sicher ist es wichtig, zu reinigen und auszukehren, und auch dafür steht ja die wilde Jagd. Doch genauso wichtig und vielleicht sogar wichtiger ist es, die Kräfte und das Geschehene einzuladen, das ich mir im Leben und in meinem Zuhause wünsche. Gute Ernte und Frieden. Die wilde Jagd und ihre mythologischen Geschwister stehen nicht nur für die Härte des Winters und die Dunkelheit, sondern eben auch für die fruchtbaren Kräfte, dafür, dass die Dinge jetzt gehen und zurückbleiben dürfen im alten Jahr, deren Zeit gekommen ist, aber auch dafür Platz und Raum für neue Früchte und neuen Segen zu machen und für das, was geschützt und bewahrt und weitergetragen werden soll in die Zukunft. Während die wilde Jagd dort draußen tobt, ist es für uns die richtige Zeit, um uns zurückzuziehen. Es ist eine wunderbare Zeit, um über uns selbst nachzudenken, um zu bedenken, was das letzte Jahr gebracht hat. An Schmerz und Umwälzung sicher, aber vor allem auch an schönen und zauberhaften Momenten, an Freundschaft und Wärme, an Liebe und Mitgefühl, an Erkenntnis und Verstehen. Es ist die richtige Zeit, um dankbar zu sein, für ein warmes Zuhause, für ein Lächeln im Gesicht der Mitmenschen, für ein erreichtes Ziel. Es ist die richtige Zeit, um sich klar darüber zu werden, was im Sturm der wilden Jagd hinweggefegt werden darf, weil es einfach vorbei ist und was bewahrt und im nächsten Jahr erneut ausgesät wird. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist für mich über die letzten Jahre ein regelrechtes Mantra geworden und ich empfinde es als sehr wahrhaftig. Dankbarkeit richtet mich aus auf das, was mich stark, was mich glücklich macht. Angst und Abwehr richten mich dagegen auf die Dinge aus, die ich gar nicht anziehen möchte. Darum versuche ich beim Aufräumen für die Rauhnächte nicht den Dreck hinauszuwerfen, sondern ich lade Ordnung und Sauberkeit ein. Und jeder Reinigung sollte immer ein Segen folgen, ein Einladen, ein Anziehen der Kräfte, die ich mir wünsche. Ich räume auf, um erkennen zu können, was bleibt und was geht, und um Platz zu schaffen für das Neue, für gute Ernte und Frieden. Statt böse Geister zu vertreiben, konzentriere ich mich darauf, mich mit den Guten zu verstehen, zu verbinden, zu versöhnen und sie anzuziehen. Und manchmal werden die Bösen dann sogar überraschend zu den Guten. Die Rauhnachtszeit ist eine Zeit an den Schwellen, eine Zeit zwischen zwei Jahren, zwischen der abnehmenden und der zunehmenden Sonnenkraft, zwischen Tod und Wiedergeburt, zwischen Ende und Anfang, eine Zeit, in der alles möglich ist und in der es wichtig ist, mutig zu bleiben, mutig zu sein und den Mut zu behalten. Diese Zeit im Dazwischen ermöglicht es uns, mehr zu sehen als sonst. Sie ermöglicht uns ein erstes über die Schwelle blinzeln, ein Blick hinter die Schleier, ein Blick auf das, was möglich wäre, auf das, was möglich ist. Es geht nicht darum, die Dunkelheit zu verjagen, sondern darum, sie zu nutzen, um uns an das Licht zu erinnern, es erneut zu uns einzuladen und um es zu sehen in seiner ganzen Schönheit. Falls du dir noch Unterstützung und Begleitung während der Rauhnächte wünschst, um gemeinsam mit mir für Segen und Wandel zum Wohle zu wirken, noch sind die Tore offen und du könntest an meinem Rauhnachtszauberkurs teilnehmen. In den Beschreibungen zu dieser Folge findest du natürlich den Link. Ich wünsche dir noch eine magische Vorrauhnachtszeit. Mögest du alle Vorbereitungen treffen können für gute Ernte und Frieden im nächsten Jahr. Tschüss!